Es ist Ihnen angedroht worden, ich spreche Deutsch. Andererseits, ich habe gesehen, wir begeben uns in die Mitte zwischen die Freunden von Frankreich und Dänemark, nämlich nach Deutschland. Also das Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Deutschland. Wer in die deutsche Bibliothek geht und nach Betrachtungen zu diesem Thema sucht, findet in der Regel nur Literatur über das Verhältnis von Staat und Kirche in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist wie in vielen anderen Bereichen. Die Geschichte der DDR wird ausgeblendet. Sie kommt nicht vor. Und gerade bei diesem Thema Verhältnis von Staat und Kirche ist dieses Kapitel, wie war das eigentlich in der DDR, ein sehr interessantes Kapitel. Vergleiche anzustellen und daraus zu lernen, lohnt wirklich. Außerdem, ich persönlich habe 40 Jahre in der DDR gelebt. Ich kann diesen Teil meiner Geschichte gar nicht ausblenden. Beides war in den beiden deutschen Staaten sehr unterschiedlich, sowohl die Theorie wie die Praxis des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche. Dabei gab es anfangs in der DDR durchaus gute Rechtsgrundlagen zur freien Entfaltung des kirchlichen Lebens. Aber wir haben gelernt, das ist vielleicht die erste spannende Erkenntnis, gute Rechtsgrundlagen sind noch keineswegs automatisch ein Zeichen für die Bedeutung von Kirche und für ihre Wirkungsmöglichkeiten. Schlechte Rechtsgrundlagen können manchmal sogar die Bedeutung von Kirche in der Gesellschaft verstärken, fördern. Also in der Kirche der DDR war das ja dann so, dass jeder sich selber überlegen musste, warum glaube ich? Denn es gehörte nicht zur Tradition, es war der Karriere nicht förderlich, sondern man musste eher Nachteile befürchten. Und das bedeutet, dass jeder sich das selber überlegen muss und eine Kirche, in der jeder selber bewusst die Entscheidung getroffen hat, ich gehöre dazu, ich bleibe dabei, ist eine völlig andere Kirche als eine, die aus der Tradition heraus einfach weiterlebt. Insofern lohnt es, diese beiden Bereiche einmal zu vergleichen. Und dann bin ich bei meinem zweiten Punkt. Ich gucke einfach mal die DDR-Verfassung von 1949 an. Rechtsgrundlagen zur Gründung der DDR. Und da wird vielleicht viele überraschen, dass sich darin fast alle Bestimmungen wiederfinden, die wir auch aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland kennen. Wenn ich einfach mal zitieren darf, jeder Bürger genießt volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die ungestörte Religionsausübung steht unter dem Schutz der Republik. Das Recht der Religionsgemeinschaften zu den Lebensfragen des Volkes von ihrem Standpunkt aus Stellung zu nehmen, bleibt unbestritten. Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen Übungen gezwungen werden. Und sogar noch, die Religionsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig nach Maßgabe der für alle geltenden Gesetze. Die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften sind berechtigt, ihren Mitgliedern Steuern aufgrund der staatlichen Steuerlisten nach Maßgabe der allgemeinen Bestimmungen zu erheben. Steht alles noch in der DDR-Verfassung von 1949. Übrigens auch das Recht auf die Erteilung von Religionsunterricht in den Räumen der Schule ist gewährleistet. Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge in Krankenhäusern, Strafanstalten oder anderen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zugelassen. Ich habe das alles mal vorgelesen, weil man sich das noch einmal vor Augen halten muss, um sich klarzumachen, das klingt ja alles ganz gut, und bereits 1 bis 2, spätestens 3 Jahre nach Verabschiedung dieser Verfassung ist das Verhältnis von Staat und Kirche in der DDR durch alltäglichen Verfassungsbruch gekennzeichnet. Sie geht einfach nichts. Also der Religionsunterricht wird Anfang der 50er Jahre aus der Schule verdrängt. Kirchensteuer nach Steuerlisten durften wir schon lange nicht mehr einziehen. Es ging nur noch sozusagen auf freiwilliger Basis ohne etwa Einsicht in Steuerunterlagen. Seelsorge in Strafanstalten hat es nie gegeben. In Krankenhäusern, eigentlich nur in kirchlichen Krankenhäusern, in staatlichen nur bei ganz wenigen Ausnahmen. Hinter diesem Verfassungsbruch stand eine klare ideologische Überzeugung. Das heißt, wenn Sie so wollen, eine gewisse Ideologie hat das Verhältnis zwischen Staat und Kirche mehr geprägt als eine Verfassung. Und diese Überzeugung war, Kirche ist ein Überbleibsel, ein Rest einer untergehenden bürgerlichen Gesellschaft. Und weil dieses Sterben nicht so schnell ging, musste man ein bisschen nachhelfen. Also besonderer Druck. Und wer weitsichtig ist, weiß, den Druck muss man vor allen Dingen auf junge Leute machen, weil die Alten sterben natürlicherweise aus. Da hilft sogar der liebe Gott. Die jungen Leute sollten zu sozialistischen Persönlichkeiten erzogen werden und da passt Glaube an Gott nicht hinein. Man fragt sich, warum eine solche im Prinzip gute Verfassung alsbald gebrochen wurde. Warum hat man nicht gleich das gar nicht reingeschrieben in die Verfassung? Das hat seinen Grund in der Entstehung der DDR. Nämlich 1949 ist zum Beispiel die Jugend, die staatliche Jugendorganisation FDJ, noch im guten Einvernehmen mit der kirchlichen Jugendbewegung Junge Gemeinde gegründet worden. Da wollte man noch sozusagen alle umarmen für einen starken Staat. Und 2, 3 Jahre später, weil es war nur ein taktisches Umarmen, hat man die anderen ausgesondert. Zweiter Punkt im Blick auf DDR. 1968 schließlich gibt sich die DDR eine sogenannte sozialistische Verfassung. In dem ersten Entwurf dieser sozialistischen Verfassung, also man stelle sich vor, im Sozialismus sollte Kirche aussterben, insofern war das jetzt konsequent, für eine sozialistische Verfassung kommt Kirche in den Bestimmungen überhaupt nicht mehr vor. Da hat die Kirche protestiert. Schließlich hat es einen einzigen Artikel gegeben, der lautet: Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht, sich zu einem religiösen Glauben zu bekennen und religiöse Handlungen auszuüben. Kirchen und andere Religionsgemeinschaften ordnen ihre Angelegenheiten selber. Näheres kann durch Vereinbarung geregelt werden. Punkt aus, Ende. Ein wesentliches knüpft an das, was Sie gesagt haben, sehr gut an. Wenn schon noch Kirche, dann bitteschön nur noch sozusagen als individueller Freiraum zur individuellen religiösen Betätigung einzeln. Das ist das Höchste, was wir noch zugestehen, gewissermaßen als Übergangsregelung. Diese Kannbestimmung mit den Vereinbarungen, die geschlossen werden können, ist übrigens nie in Anspruch genommen worden. Es gab keine Vereinbarungen zwischen Staat und Kirche auf irgendeiner schriftlich fixierten Grundlage. Ich will jetzt nicht reden über die Relevanz, die in der DDR gelegentlich mündliche Äußerungen eines Staatsratsvorsitzenden hatten. Also wenn Sätze von Honecker im Neuen Deutschland standen, war das in der DDR wie ein Gesetz. Aber diese Sorte von Gesetz zwischen Staat und Kirche meine ich jetzt nicht. Trotzdem hat die Kirche in der DDR eine ausgesprochene Relevanz gehabt. Das faktische Verhältnis war also anders als das geschriebene. Die Kirche war immerhin die einzige legitime und von einer gewissen Basis legitimierte Organisation. Sie wissen, es gab keine freien Wahlen. Aber es gab freie Wahlen zu einer Synode. Und folgendessen gab es in diesem Staat plötzlich ein Parlament, wenn auch nur auf eine kirchliche Basis begrenzt, ein Parlament, das legitim reden konnte. Und das blieb nicht ohne Konsequenzen. Übrigens, wie wichtig die Kirche in dieser DDR-Gesellschaft war, merkt man an einer ganz kuriosen Geschichte. Ich war ja 14 Jahre lang Präses der Synode, also Parlamentspräsident. Unsere Synoden wurden mit Mikrofonen abgehört. Die Beratungen wurden live in die Zentrale des Rates des Bezirkes, also der staatlichen Organe, übertragen. Auf der anderen Seite saßen staatliche Funktionäre. Die verfolgten live diese Diskussion, damit sie im Falle, es könnte eine gravierende Äußerung gemacht werden oder ein Beschluss gefasst werden, der nicht ins Konzept passt, sie sofort Maßnahmen ergreifen können. Natürlich wurden die illegal abgehört, das ist klar. Aber wir haben es dann irgendwann mal rausbekommen. So schwierig war es dann auch wieder. Wenn ich bedenke, dass heute vermutlich eine Bundeskanzlerin die Beschlüsse der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland nicht einmal zur Kenntnis nimmt, es sei denn, irgendein Mitarbeiter legt ihr mal einen wichtigen Punkt vor, was selten vorkommen dürfte, dann stelle ich fest, das sind zwei völlig verschiedene Welten. Die politische Bedeutung, nun muss ich allerdings sagen, der evangelischen Kirche, wuchs also, und sie wuchs zunehmend in den 80er Jahren, noch aus einem anderen Punkt. Es gab ja in dieser zentralistischen DDR keinen Freiraum, wo irgendjemand auch nur halb öffentlich diskutieren konnte in irgendeiner nicht angepassten, also sozusagen politischen Gruppierung. Und da hat die Kirche Freiräume zur Verfügung gestellt, gewissermaßen das Dach gebildet, damit Gruppen sich versammeln konnten in kirchlichen Räumen, miteinander diskutieren konnten und auch sich politisch etwa über Fragen von Frieden oder von Umwelt auszutauschen und auch übrigens durchaus Programme zu erarbeiten, wie Sie sich das vorstellen. Die Kirche hat an dieser Stelle so etwas wie eine gesellschaftliche Diakonie ausgeübt. Also bei Diakonie verbindet man ja immer mit Sozialarbeit, Kranken und Behinderten und dergleichen mehr. Die Kirche in der DDR zeigt, Diakonie heißt eigentlich, dass die Kirche Aufgaben wahrnimmt, die sonst in der Gesellschaft keiner wahrnehmen kann oder will und die aber unverzichtbar sind für das Leben einer Gesellschaft. In dem Maße, wie die Kirche das getan hat, hat sie natürlich zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Und jeder, der das ein bisschen verfolgt hat, erinnert sich, dass genau diese Gruppen die wesentlichen Träger dieser friedlichen Revolution von 1989, also das, was wir in Deutschland mit Wende bezeichnen, die Träger dieser Bewegung gewesen sind. Das Verhältnis von Staat und Kirche in der DDR in dieser Zeit kann man also ganz schlecht erschließen, wenn man sich juristische Dokumente anguckt. Da muss man das Leben befragen. Vierter Punkt, Kirche und Staat in der ehemaligen Bundesrepublik. Wenn ich jetzt die Rechtsgrundlagen vorlesen müsste, würde ich fast das gleiche vorlesen, was ich vorhin vorgelesen habe von der DDR-Verfassung von 1949. Genau die Bestimmungen. Aber es spielten, und das ist nicht nur im Westen so gewesen, es spielten in Deutschland die Erfahrungen der bekennenden Kirche, also der Kirche im Dritten Reich unter Hitler, eine wesentliche Rolle für die Positionsbestimmung zwischen Staat und Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist klar, ich will das jetzt nicht im Einzelnen wiederholen, die Verhältnisse zwischen Staat und Kirche sind dann nicht nur aufgrund der Verfassung bestimmt worden, sondern es hat auch Verträge gegeben, die Staat-Kirche-Verträge, das ist hier schon angedeutet worden, ein Bestandteil dieses mittleren Weges. Übrigens die Tatsache, dass die Kirchen ihre Angelegenheiten selber regeln, eigenständig, ist ja immer ein Bestandteil dieser Bestimmungen, hat auch dazu geführt, dass diese Eigenständigkeit auch auf die ganzen diakonischen Bereiche ausgedehnt worden ist. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Ich nenne ein Beispiel. Das Arbeitsrecht in den diakonischen Einrichtungen wird anders gestaltet und auch von den Gerichten anders bewertet als das Arbeitsrecht in einem normalen Betrieb. Das heißt mit anderen Worten, etwa wenn jemand nicht der Kirche angehört oder nicht die entsprechenden Ansichten vertritt, kann er gekündigt werden, was in einem normalen Wirtschaftsbetrieb nicht gehen würde. Das ist ein Beispiel dafür, selbst das Arbeitsrecht wird so angewendet, dass gesagt wird, Priorität hat, dass die Kirchen ihre Angelegenheiten selber regeln können. Nicht nur bei den Pfarrern oder im engeren kirchlichen Bereich, sondern auch in dem gesamten Umfeld. Die Kirchen haben auch immer, das ist eine deutsche Tradition, jedenfalls nach meinem Eindruck früher noch mehr als heute, sie haben die politische Entwicklung mitgeprägt. Ich nenne jetzt nur Beispiele aus der Nachkriegszeit. Relativ früh verabschieden die Kirchen das Stuttgarter Schuldbekenntnis. War ja die Frage, wie geht das nach dem Zweiten Weltkrieg mit unseren Nachbarn überhaupt weiter? Die Deutschen hatten so viel Schuld auf sich geladen und es war kein Ausweg zu sehen. Und die Kirchen sind diejenigen gewesen, die auch mit ihren ökumenischen Kontakten die ersten Brücken gebaut haben. Ich nenne gerne ein zweites Beispiel. Die Kirchen in Deutschland haben eine sogenannte Ostdenkschrift verabschiedet. Das war eine Erklärung über das Verhältnis zu unseren östlichen Nachbarn. Und nun weiß man ja, das waren Erklärungen zu Nachbarn hinter dem eisernen Vorhang, hinter der Mauer. Und damit war das ein brisantes Thema. Es passte beispielsweise in die Politik von Konrad Adenauer, unserem ersten Bundeskanzler, überhaupt nicht. Aber diese Erklärung hat anerkanntermaßen den Weg bereitet für die neue Ostpolitik von Willy Brandt. Die Aussöhnung mit den östlichen Nachbarn auf politischer Ebene wäre kaum möglich gewesen, wenn nicht die Kirche gewissermaßen den Weg an dieser Stelle bereitet hat. Und ich nenne ein drittes, da sind Sie auch in Dänemark mit involviert. Es hat die Konferenz europäischer Kirchen gegeben, eine der wesentlichen Brücken über dieses geteilte Europa und seine Mauern hinweg. Oder der Nordisch-Deutsche Kirchenkonvent ist eine Institution gewesen, die solche Brücken gebaut hat. Und dass die auch politisch relevant gewesen sind, dafür könnte man jetzt viele Beispiele erzählen. Ich will bloß darauf hinweisen, dass das ein fast unverzichtbarer Bestandteil des Selbstverständnisses der Kirchen in Deutschland ist. Dass sie Verantwortung mit übernehmen und übernehmen wollen für das politische Geschick des ganzen Landes. Deswegen ist in unseren Bestimmungen, in unserem Grundgesetz auch dieser Satz so wichtig, in dem es heißt, das Recht der Kirchen zu öffentlichen Fragen Stellung zu nehmen, bleibt unbestritten. Das zielt genau auf diese Linie der Verantwortung von Kirche innerhalb der Gesellschaft. Wenn man sich das ansieht, dann gehe ich mal einen Schritt weiter und sage, nach unserer Tradition inzwischen kann man die Kirche sogar als ein Stück weit als eine große zivilgesellschaftliche Bewegung ansehen. Über zivilgesellschaftliche Bewegung, über NGOs beispielsweise wird ja viel jetzt diskutiert. Das sage ich vielleicht auch so pointiert als Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Denn diese Kirchentagsbewegung, die wir haben, unabhängig von der Kirche formal, aber ja doch irgendwie in der Wirkung ein Teil kirchlichen Lebens, diese Kirchentagsbewegung wird oft mit so einer starken zivilgesellschaftlichen Bewegung verglichen oder als eine solche angesehen. Nun könnte man sich ja fragen, ob das eigentlich gerade mit der theologischen Überzeugung von lutherischen Kirchen überhaupt vereinbar ist, dieses Maß an politischem Engagement. Ich glaube, da spielt in meiner Einschätzung eine Rolle, dass ich 40 Jahre in der DDR gelebt habe und darum die Frage, ob das Evangelium politisch ist, politisch wirksam, politisch wirken muss, für mich eigentlich überhaupt keine Frage ist, sondern die kann ich mit meiner Geschichte nur mit Ja beantworten. Na, was denn sonst? Und ich habe gemerkt, übrigens mit Bischof Hempel einmal darüber geredet, dass die lutherischen Kirchen, die durchaus aus einer anderen Tradition kamen, das in der DDR zunehmend auch so gelernt und gesehen haben. Ich glaube auch, dass unser Engagement in der ökumenischen Bewegung des Ökumenischen Rates der Kirchen an dieser Stelle einen Schritt weitergeführt hat. Ich glaube, dass die politische Relevanz von Kirche, eigentlich jedenfalls was die Theorie anbetrifft, unbestritten ist und nun setzt gerade nachdem wir das gelernt haben in der DDR, ein Prozess ein, den Sie, glaube ich, sehr schön beschrieben haben in Ihrem Vortrag, nämlich einer gewissen Marginalisierung von Kirchen und eigentlich einer gegenteiligen Bewegung. die die Bedeutung der Kirche eher wieder geringer macht. Sie merken, ich persönlich erlebe da eher ein Auf und ein Ab. Und da kommt ein Punkt, den ich jetzt hier nicht ausführlicher diskutieren kann, zumal wir dann noch eine kleine Sprachhürde haben, den ich aber sehr spannend fand bei Ihrem Vortrag. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, gibt es eigentlich angesichts der sehr unterschiedlichen Verhältnisse in dieser Bandbreite zwischen Staat und Kirche, gibt es eigentlich Kriterien, nach denen man sagen könnte, das ist angemessen, das ist die richtige Verhältnisbestimmung. Das richtig nehmen Sie mal bitte in angemessen wäre, glaube ich, besser. Und dazu ein paar wenige Bemerkungen, was meiner Ansicht nach unstrittig Aufgabe des Staates ist. Weil, das muss man sich ja nun ansehen, wenn man das Verhältnis beschreiben will, was ist eigentlich Aufgabe des Staates und was ist Aufgabe der Kirche. Also Aufgabe des Staates ist es, die öffentlichen Aufgaben so zu regeln, dass ein gutes Miteinander der Menschen im Lande möglich ist. Er muss die öffentlichen Angelegenheiten regeln. Und er tut das in der Regel, indem er sogenannte öffentliche Güter bereitstellt. Ich weiß nicht, ob Sie in diesen Diskussionen mal ein bisschen was mitverfolgt haben. Öffentliche Güter, ich mache es am besten anhand von Beispielen, also Ordnung und Sicherheit ist ein öffentliches Gut. Oder die Infrastruktur eines Landes. Also öffentliche Güter sind eigentlich Dinge, die man sich nicht alleine privat besorgen kann, sondern die der Staat zur Verfügung stellen muss, damit das Miteinanderleben der Menschen gelingt. Soweit, so gut, bei Sicherheit und Infrastruktur und öffentlicher Verwaltung ist das klar. Spannender wird schon die Frage, ist Bildung ein öffentliches Gut? Also ist Bildung etwas, was der Staat allen Bürgerinnen und Bürgern gleichmäßig zur Verfügung stellen muss? Oder sollte? Oder ist es etwas, was sich jeder privat besorgen kann? Politisch heutzutage interessante Debatten. Und in diesem Zusammenhang stellt sich für mich als sozusagen Sortierhilfe, als Unterscheidungshilfe mal die Frage, ist Religion eigentlich ein öffentliches Gut? Ja, ich meine, die Verkehrsinfrastruktur ist nötig, damit das Miteinanderleben funktioniert, sagt jeder ja. Wie ist das mit der Religion? Ist die Religion nötig, damit das Miteinander funktioniert? Dann wäre der Staat jedenfalls mit dafür verantwortlich, dass Religion zur Verfügung gestellt wird oder dass jeder sozusagen die Möglichkeit hat, Zugang zu Religion zu bekommen. Und dafür spricht ein wichtiger Punkt, den auch unser Bockenförde, unser Verfassungsrichter, einmal gesagt hat. Religionen sind die Hauptinstitutionen, die Werte von Generation zu Generation tradieren. Werte, auf die ein Staat mit seiner Ordnung aufbaut und ohne die er nicht leben kann. Und die heftige Diskussion, die wir derzeit erleben, über Werteverfall in der Gesellschaft, ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass da eine Institution schwach wird, die solche Werte transportiert hat. Nun rede ich noch gar nicht über die Pluralität als besonderes Problem, aber es gibt zumindest ein Argument, das sagt, ja, über die Frage, ob Religion ein öffentliches Gut ist, darf man getrost mal nachdenken. Übrigens, wäre es eins, dann wäre Tendenz zu Staatskirche eigentlich die angemessene Antwort. Wie auch immer sie dann beschaffen ist im Einzelnen. Der Staat ist, also die Kirche ist also eine solche Institution, die Werte transportiert. Der Staat braucht die Kirche. Insofern sind, finde ich, jedenfalls die Bestimmungen, die wir in unserem Grundgesetz haben und die ja der Kirche immerhin eine besondere Stellung einräumen, die über das Vereinsrecht, also über die Frage des Hundezüchtervereins hinausgeht, durchaus berechtigt. Aber so wie das vielleicht bei uns unstrittig ist, so ist doch die Frage, welcher Konfession, inzwischen müsste man sagen, welcher Religion die Menschen dann angehören sollten, wie man das regelt, eben durchaus strittig. Sie wissen, in Deutschland sind darum kräftig Kriege geführt worden. Und der Augsburger Religionsfrieden 1555 legt fest, dass die Konfession des Landesherrn für die Konfession der Untertanen zuständig sein soll. Cuius regio, eius religio, heißt der Satz dazu. Also, insofern, das ist auch, glaube ich, schon ein deutscher Sonderweg, der manche deutsche Besonderheiten von heute erklärt. Dass damals sozusagen der Landesfürst im Wesentlichen die Religion seiner Untertanen bestimmt hat. Das hat schon damals nicht lange funktioniert. Und schließlich gibt es diesen berühmten Satz von Friedrich dem Großen, der gesagt hat, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Das heißt mit anderen Worten, das ist eine individuelle Angelegenheit. Das soll man jeder selber entscheiden. Und ich glaube, dieser Satz von Friedrich dem Großen, der ist in dem säkularisierten Deutschland von heute ziemlich unumstritten. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Das erklärt natürlich auch in gewisser Weise die Skepsis gegenüber einer Staatskirche. Aber diese Skepsis gegenüber einer Staatskirche hat natürlich mindestens noch zwei andere Komponenten heute. Eine historische und eine aktuelle. Die aktuelle will ich bloß einmal andeuten. Die ist im vorigen Vortrag schon vorgekommen. Die besteht natürlich in den neuen Einsichten, die wir im Zeitalter der Globalisierung haben. Also Einfluss von Islam zum Beispiel. Oder ich könnte es auch anders sagen, die Diskussion über islamische Staaten. Da ist man natürlich mittendrin in der Frage, wie viel darf Religion gesellschaftliche Verhältnisse dominieren. Ich will wegen des deutschen Spezifikums vor allen Dingen dann mal auf die historischen Beziehungen eingehen. Und die haben was zu tun mit der Kirche im Dritten Reich unter Hitler. Da hat es ja die Versuche des Nationalsozialismus gegeben, die Kirche gewissermaßen zu einer Abteilung Propaganda des Staates zu machen, sie gleichzustalten, die Hoheit über die Besetzung der Bischofsämter zu gewinnen und dergleichen mehr. Und als ich das andeutete, da hat die Barmer Synode, die Bekenntnissynode in Barmen, eine theologische Erklärung abgegeben. Und diese Barmer theologische Erklärung, ohne die ist, glaube ich, das Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland nicht zu beschreiben. Die Verfassungstexte sind wirklich nur der eine Teil. Das gesamte theologische Grundverständnis dieses Verhältnisses findet man in dieser Erklärung. Sie ist in einigen Landeskirchen sogar eine Bekenntnisschrift, hat damit einen sehr hohen Stellenwert, ist aber auch in den anderen anerkannt. Und darin gibt es die These 5. Und die These muss ich jetzt nun doch mal vorlesen, weil da kommt es auf die Genauigkeit an. Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser Anordnung an. Nun kommt die Aufgabe der Kirche. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes Gottes, durch das Gott alle Dinge trägt. Es kommt eine Verwerfungsthese, ich glaube, die lasse ich jetzt einfach mal weg, weil der Kern dadurch bestimmt ist. Das heißt, hier ist klar gesagt, Kirche und Staat haben je ihre Aufgabe. Und nach kirchlichem Verständnis braucht auch der Staat die Kirche gerade dann und darum, weil sie ihre Aufgabe wahrnimmt. Und worin besteht ihre Aufgabe? Sie besteht darin, in dieser noch nicht erlösten Welt die Regierung und die Regierten, also die Oben und die Unten, immer wieder, wie es ja heißt, an das Reich Gottes, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit zu erinnern. Das ist sozusagen nach dem protestantischen Selbstverständnis der Kirche in Deutschland eine zentrale Aufgabe. Die Erinnerung daran, ich könnte es jetzt mal etwas einfacher sagen, die Erinnerung daran, dass die Welt noch nicht so ist, wie sie nach Gottes Willen sein sollte. Also auch diese Differenz zwischen dem, was sein soll und dem, was ist, hinzuweisen. Und das Spannende an der Stelle ist jetzt, dass wenn dieses wesentlich zum Selbstverständnis von Kirche dazugehört, eine Variante nach der Marke Frankreich sozusagen einer Trennung von Staat und Kirche in dem Sinne, dass auch der Staat die Religionsausübung eher als eine individuelle, persönliche, private ansieht. Das ist nach deutschem Verständnis, jedenfalls mit dieser Bekenntnisschrift, nicht mehr möglich. Dann würde die Kirche eine ihrer wesentlichen Aufgaben vernachlässigen. Man kann das übrigens auch sehr schön bei Dietrich Bonhoeffer nachlesen. Er spricht an dieser Stelle von dem Wort der Kirche für die Welt. Und ich sage Ihnen jetzt mal als Politiker dazu, natürlich auch als Christ, aber jetzt mal als Politiker, ich habe den deutlichen Eindruck, dass gerade in unserer Zeit die Welt dieses Wort der Kirche wirklich dringend braucht. Ich glaube, dass die Welt etwa im Blick auf die Frage, was Gerechtigkeit heute ist, auf den Fundus der Bibel überhaupt nicht verzichten kann. Also nicht nur eine Konstruktion, sondern für mich ein zentraler Punkt von kirchlichem Leben und damit ein zentraler Punkt des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche. So, nun geht's, bin ich ja in Dänemark und deswegen muss ich jetzt eine Schlussbemerkung machen. Weil jetzt natürlich die spannende Frage entsteht, Wer sagt dieses Wort? Oder wer spricht das Wort der Kirche für die Welt? Also, die katholische Kirche hat das dann relativ einfach, das ist der Papst. Wobei das übrigens einen Nachteil hat, dann darf man nicht vergessen, der Papst redet dann gleich für eine Weltkirche, über den ganzen Globus, was dann entweder zu hinreichender Allgemeinheit führt, oder aber da oder dort, weil die Wahrheit nun mal konkret ist, nicht passt. Womit schon ein Teil der Streitigkeiten über Papstworte erklärt. Die protestantischen Kirchen, jedenfalls in Deutschland, haben aber immerhin eins, sie haben Synoden. Das heißt mit anderen Worten, unter dem Gesichtspunkt durchaus des Priestertums aller Gläubigen, sozusagen, wir sind gemeinsam auf der Suche nach der Wahrheit. Aber wir haben auch eine Institution, unabhängig vom Staat, das ist ja der Witz der Angelegenheit, unabhängig vom Staat, die dieses Wort formulieren. Im Zweifelsfalle eben auch korrigieren kann. Und das ist ja natürlich jetzt in Dänemark eine spannende Frage. Wer sagt das Wort der Kirchen für die Welt? Ich habe darauf keine Antwort. Ich habe aber mindestens einen Trost. Und den habe ich auch aus der Barmer theologischen Erklärung. Da steht nämlich drin, dass nicht nur der Staat, sondern auch die Kirche in einer noch nicht erlösten Welt lebt. Mit anderen Worten, es ist alles nur vorübergehend, vielleicht ein Stück weit Stückwerk, Bruchstück, das eine wie das andere. Ich kann Ihnen allerdings in einem Punkt richtig Mut machen. Allerdings ist das auch eine Herausforderung und vielleicht weisen Sie den Vergleich auch gleich zurück. Ich kann Ihnen sagen, ich habe zu DDR-Zeiten erlebt, dass die Kirche letzten Endes die größte Wirkung auch in der Gesellschaft entfaltet hat, indem glaubwürdige Menschen das Wort gesagt haben. Nach ihrer Überzeugung, vielleicht auch unvollkommen, aber die glaubwürdige Person ist allemal eine gute Basis dafür, das Wort der Kirche für die Welt zu sagen. Das kann manchmal vielstimmig sein. Aber, ehrlich gesagt, das ist bei der Kirche in Deutschland auch nicht anders. Also, insofern glaube ich, man kann damit leben. Und im Übrigen hilft uns das Wort Gottes im Zweifelsfalle. Wenn ich an den einen schönen Satz denke, Gottes Kraft ist auch in den Schwachen mächtig. Wir haben es erlebt, im Osten vielleicht besonders, und ich setze darauf, dass dieser Satz auch im Blick auf das Verhältnis von Staat und Kirche auch in Zukunft gilt. Herzlichen Dank.